SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Sandra Kollnick und dem Thema Schluss mit dem Plastik. Auf dem Markt für Verpackungen ist gerade einiges in Bewegung. Seit Januar 2019 müssen Hersteller für die Entsorgung ihrer Verpackung selbst aufkommen. Außerdem will die EU Einwegplastik verbieten. Das entsprechende Gesetz tritt voraussichtlich 2021 in Kraft. Auch über eine Verpackungssteuer wird nachgedacht, um Händler wie auch Verbraucher über den Preis dazu zu bewegen, weniger Plastik zu verbrauchen. Denn wenn unverpackte Tomaten weniger kosten als die verpackten, könnte das Lenkungswirkung entfalten. Viele Unternehmen und insbesondere Startups stehen in den Startlöchern, um den sich damit eröffnenden Markt für alternative Verpackungen zu nutzen. Sie forschen und testen. Und auch die großen Lebensmittelhändler probieren neue Verpackungskonzepte aus. Immer mehr Menschen reicht das aber nicht. Sie wollen möglichst ganz auf Plastik verzichten, zu Hause und beim Einkaufen. Eine Reportage von Lucrezia Gatter.
Michaela Höhle kauft gerade Bohnen im Unverpacktladen in Mainz. Aus einem langen Behälter, der an einem hohen Regal hängt, fallen die Bohnen in ein Gefäß, das sie in der Hand hält.
Und dann wird das nämlich entsprechend abgewogen. Jetzt hole ich erstmal Trockenobst und hole noch ein paar Körner für mein Müsli und dann schaue ich nochmal weiter.
400 Lebensmittel gibt's hier im Unverpacktladen zu kaufen. Nudeln, Reis, Nüsse oder Linsen, sogar Schokolade oder Olivenöl. Michaela Höhle kommt regelmäßig hierher. Sie will so müllfrei wie nur möglich einkaufen.
Muss man sich mehr Gedanken machen, bevor man einkauft?
Ja, es ist ein gezielteres Einkaufen, das stimmt. Also, dass ich genau aufschreibe, was kriege ich hier in den Laden und was kriege ich aber vielleicht woanders in einem anderen Laden.
Man muss sich schon überlegen, wie viele Gefäße nehme ich mit, weil ich vorher wissen muss, kaufe ich Nudeln und Reis oder nur eins von beiden. Aber das ist es Ihnen wert.
Das ist auf jeden Fall wert. Dieses Thema plastikfrei ist bei mir so seit Herbst hochgekommen letzten Jahres. Und ich bin mehr und mehr am Gucken. Und es ist schon ein bewussteres Umgehen mit Lebensmitteln, mit Müll, mit auch wie plane ich die Wege, wie plane ich meine Einkaufsliste.
Einkaufswege planen, das ist auch für Lisette Haag ein großes Thema. Sie kommt alle 4 Monate in den Unverpacktladen und fährt dafür extra 40 Kilometer aus dem Taunus nach Mainz. Im Gepäck hat sie eine große Kiste voll mit leeren Verpackungen, die sie hier wieder auffüllt.
Handseife, Kinderseife, Toilettenreiniger, Glasreiniger, Desinfektionsreiniger. Die habe ich einmal gekauft und die fülle ich jetzt mit dem 1:1 Produkt hier auf.
Und damit spart man wirklich schon sehr viel Müll.
Ja, man versucht halt. Und was ich ganz gut finde, was wir gemacht haben zu Hause, ist, wir haben ein plastikfreies Badezimmer entwickelt.
Auch ihr Mann und ihre beiden kleinen Kinder machen mit, erzählt Lisette Haag. Zum Duschen benutzt die Familie nur noch Seife statt Duschgel. Fürs Haarewaschen gibt's spezielle Haarseife.
Ich hatte ein ganzes Regal in meiner Dusche stehen, das Regal gibt's nicht mehr.
Und seit wann habt ihr das so gemacht, dass ihr als Familie gesagt habt, wir wollen versuchen, plastikfrei zu leben oder plastikfreier?
Ich glaube, das fing an vor 1,5 Jahren und seitdem an versuchen wir das. Aber es ist noch ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel auch die Supermärkte oder sowas, die machen ja bei ganz vielen nicht mit. Ja? Die Tupperdosen darf man zwar mitnehmen, aber man wird blöd angeguckt in den bekannten Supermärkten, die man hat. Wenn man sagt, man hätte ganz gerne den Buttercase geschnitten. Oder sie hauen doch nochmal Plastik dazwischen, auch wenn man sagt, nein, brauchen sie nicht. Also da fehlt noch viel Verständnis.
Deswegen ist Lisette Haag froh, dass es Läden wie Unverpackt in Mainz gibt. Auch wenn der Einkauf hier etwas teurer ist als in einem gängigen Supermarkt.
Einen schönen Tag noch.
Ja, danke, euch auch. Tschüss. Danke.
Auch die Mainzerin Eva Buß versucht seit 2 Jahren zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern so wenig Müll zu produzieren wie möglich. Sie sitzt im Wohnzimmer auf dem Boden, auf dem Schoß ihr 1,5-jähriger Sohn Jakob.
Also es fällt einem schon auf, wenn man 2 Kinder hat, wie viel Müll hat man. Wenn man ihn täglich rausbringt, dann merkt man, wie viel das ist. Man verbringt so viel Zeit damit, Sachen einzupacken, auszupacken, Müll wegzubringen. Es kostet wahnsinnig viel Zeit, es nervt. Kann man das irgendwie einfacher machen?
Ihr Fazit? Ja, man kann sehr viel Müll sparen. Die Familie kauft alles, was möglich ist, ohne Verpackung ein. Viel auf dem Wochenmarkt, Obst und Gemüse zum Beispiel und so wenig wie möglich in klassischen Supermärkten.
Es erfordert etwas Organisation. Das wird aber leichter, umso öfter man das gemacht hat. Also man weiß dann ja, die folgenden 5 Dinge kaufe ich im Unverpackt, da fahre ich am Freitag hin, schreibe ich mir eine Liste und packe mir einen Beutel mit wiederum Stoffbeuteln.
Besonders viel Plastikmüll spart übrigens Eva Buß kleiner Sohn Jakob, denn er hat keine Wegwerfwindeln. Seine Eltern haben sich bewusst für Stoffwindeln entschieden.
Ich dachte am Anfang, das muss wahnsinnig widerlich sein und es muss stinken und alles Mögliche. Aber ich habe es bei Freunden gesehen und es war relativ leicht. Man hat die Windel als Hülle mit Klettverschluss. Man hat eine Stoffeinlage, man hat da drauf ein Windelvlies, nennt man das. Das schmeißt man dann weg und das sind etwa 30 Windeln.
Doch es gibt auch Grenzen bei dem Vorhaben, auf Plastik zu verzichten. Darüber ist sich Eva Buß im Klaren. Joghurt oder Milchprodukte zum Beispiel kann man kaum ohne Verpackungen kaufen. Dennoch, Eva ist überzeugt, das Richtige zu tun, auch wenn es nur kleine Schritte sind.
Für manche sind wir dann vielleicht Freaks, obwohl ich das noch nicht so schlimm finde, dass wir einfach nur versuchen, unseren Müll zu vermeiden. So viel Plastik, wie wir im Moment verbrauchen, das wird einfach nicht mehr funktionieren. Unser Müll wächst uns über den Kopf und wir wissen auch nicht, wohin damit. Also es muss eine Lösung geben und die einfachste Lösung ist, Plastik zu vermeiden.
Dass das bei den Verbrauchern immer wichtiger wird, ist auch bei den großen Lebensmittelmärkten angekommen, die man nicht als erstes mit dem Stichwort Öko in Verbindung bringen würde. Was gut fürs Image ist, kostet aber oft auch eine Menge Geld. Es ist der Spagat zwischen dem Wunsch, innovativer Vorreiter zu sein, ohne sich dabei wirtschaftlich selbst zu schädigen. Wie das den Unternehmen gelingt, hat sich Petra Thiele umgehört.
Brigitta Schenz schraubt in ihrem Büro an einer Plastikflasche mit Reinigungsmittel den grünen Deckel ab. Die Sprecherin des Mainzer Unternehmens Werner und Merz zeigt, woran man ein echtes Recyclingprodukt erkennt, an der Farbe im Verschlussgewinde.
Und wenn das dunkelgrau ist, dann wissen Sie, Sie haben wirklich eine Flasche aus Altplastik erwischt. Wenn es total transparent und rein ist, dann ist es leider eine Flasche aus Rohöl. Und wir finden nur recyceltes Material, unser sogenanntes Rezyklat. Das ist die harte Währung. Daran können Sie erkennen, ob Hersteller, der Inverkehrbringer, seinen Job gemacht hat.
Bei dem Chemieunternehmen, berühmt für die Schuhpflege Erdal und die Froschreinigungsmittel, sind alle Flaschen zu 100% aus Altplastik mit einem Anteil von 20% aus dem gelben Sack. Mit dieser Mischung waren die Mainzer die ersten auf dem Markt. Inzwischen lassen auch andere Firmen und Handelsketten ihre Eigenmarken bei ihnen abfüllen. Die Kosten für diese innovative Verpackung trägt bei Werner und Merz allerdings nicht der Kunde über den Verkaufspreis.
Also ich weiß, dass unsere Froschverwender bereit sind, für die Marke ein gewisses Budget bereitzustellen. Was wir nicht machen, ist, dass wir die momentanen Mehrkosten für die Nutzung des Rezyklats aus dem gelben Sack, dass wir die 1:1 an den Kunden weitergeben. Sondern da sind wir so quasi in der Wartestellung, dass wir sagen, es wird wirtschaftlicher werden. Wir sind bereit, den Mehrpreis an der Verpackung im Moment zu akzeptieren, um als Vorbild zu wirken.
So ein Geschäftsmodell funktioniert nicht überall. Das ist auch Brigitta Schenz klar. Sie arbeitet in einem inhabergeführten Familienunternehmen, in dem langfristig geplant wird. Eine nachhaltige Verpackung schmälert zwar aktuell den Gewinn, die Umwelt und der Ruf der Firma profitieren aber jetzt schon. Das haben auch Handelsketten und Einzelhändler erkannt. Handelsexperte Andreas Karpke von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zu den Plänen der Branche.
Sie könnten sich ja auch vorstellen, dass Cerealien nicht in den großen Verpackungen angeboten werden, sondern in Gefäßen, dann haben sie jede Art von Verpackung vermieden. Das wäre alles denkbar und der Handel arbeitet schon in die Richtung.
Bei Studien zu Verpackungen im Handel standen bislang Müllvermeidung oder neue Materialien nicht so stark im Fokus. Trotzdem gibt es Hinweise.
Was wir insgesamt sagen können, ist, dass Frauen beim Einkaufen die Informationen intensiver nutzen. Und bei den Jüngeren haben wir eben den Effekt, dass deren Nachhaltigkeitsgewissen anders sozialisiert wurde, als das bei älteren Kohorten der Fall ist. Und vor dem Hintergrund können wir schon auch die Vermutung aufstellen, dass jüngere Leute diesbezüglich einen deutlich sensibleren Zugang zu dieser Thematik finden.
In einem durchschnittlichen Supermarkt hat der Händler Einfluss auf ein Viertel seines Sortiments. Darunter fallen auch die sogenannten Eigenmarken. Meist sind das Getränke, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse. Dabei sieht Kai Falk vom Handelsverband Deutschland ein Problem.
Hier gibt es noch Schwierigkeiten, Kunststoffe, die recycelt sind, für Lebensmittel einzusetzen. Das hat mit Prüfverfahren zu tun, die von der Kommission noch nicht richtig bestätigt sind. Also hier, denke ich, müssen alle Teile der Wertschöpfungskette und auch die Politik Anstrengungen unternehmen, dass es also künftig auch möglich ist, Recycling-Kunststoffe noch breiter im Lebensmittelmarkt einzusetzen.
Der Reinigungshersteller Werner und Merz ist beim Thema Recycling-Kunststoff den Lebensmittelkollegen weit voraus und würde noch einen Schritt weiter gehen. Der 20-prozentige Anteil gelber Sackplastik bei der Verpackung könnte verdoppelt werden.
Wir würden es gerne auf 40% erhöhen. Das geht technisch einwandfrei und auch unser Marketing zieht damit, weil es ist natürlich auch immer eine visuelle Sache. Zu grau darf es auch nicht werden. Wir verkaufen schließlich Reinigungsmittel. aber das ist noch nicht wirtschaftlich.
Ob sich höhere Herstellungskosten auf den Verbraucher umlegen lassen, ist mehr als fraglich. Wer ist schon bereit, mehr zu bezahlen, weil er weniger Verpackung bekommt? Aber ist der völlige Verzicht auf Plastikverpackung überhaupt sinnvoll? Immer wieder lese ich über die nur schwer zu schlagenden Eigenschaften von Plastikfolie und Co. Also fahre ich zum Institut für Kunststofftechnik der Universität Stuttgart und frage dort Professor Christian Bonten, wie böse, wie schlecht Plastik eigentlich wirklich ist.
Ich halte Kunststoff, Entschuldigung, ich sage es gerne, weil Plastik ist für mich schon ein böses Wort. Ich sage, Kunststoff ist mehr gut als böse. Eine Verpackung grundsätzlich, egal aus welchem Stoff, hat ja eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist in der Regel Schutz des Gutes, also das, was verpackt ist. Und da müssen wir nachschauen, welche Art der Verpackung, und das bezieht sich dann auch auf den Werkstoff, ist denn hier die beste. Und dann stellt sich heraus, dass in ganz, ganz vielen Beispielen das Produkt am besten geschützt wird durch ein Stück Kunststoff, was halt in der Regel eine dünne Folie ist, die wenige Gramm nur wiegt. Da wird mit diesem Stückchen sehr, sehr starker Schutz betrieben und unsere Lebensmittelverpackungen werden viel länger haltbar. Und viel länger haltbar heißt ja bei uns, dass wir viel weniger wegschmeißen müssen. Also Verpackung ist ja eigentlich etwas Schützendes und dann schaut man sich an, ein Unternehmen schaut sich an, was ist die beste Lösung, um natürlich auch mit geringen Kosten einen möglichst hohen Schutz zu bilden. Und da ist Kunststoff von der Ökobilanz her sehr, sehr gut. Sie brauchen so wenig Energie, um eine Verpackung herzustellen und deswegen ist er günstig. Jetzt kommen wir also dazu, wir haben also eine kostengünstig, weil energiearm hergestellte Verpackungsart die bestmöglichen Schutz bietet und dann muss man sich nicht wundern, dass viele, viele Produkte heute eingepackt sind in Kunststoff. Also Kunststoff ja für eine wichtige Schutzfunktion, aber nicht ja für eine zusätzliche Dekorationsfunktion. Das muss vielleicht nicht sein.
Es wird ja viel nach Alternativen gesucht und geforscht, zum Beispiel mit Papier, mit Biokunststoffen gearbeitet und da versucht, Lösungen zu finden, um sinnvolle Verpackungen aus Kunststoff zu ersetzen. Was halten Sie denn davon?
Es gibt wunderbare Verpackungen aus Pappe, aus Papier, die im richtigen Zweck genau die richtige sind und die werden dann auch nicht in Kunststoff, sondern in Pappe oder Papier verpackt. Sobald es dann aber mit Flüssigkeiten, mit Feuchtigkeit, mit Fett oder sowas in Kontakt kommt, dann funktioniert Pappe nicht mehr so, dann muss sie beschichtet werden und dann ist wieder Kunststoff auf der Pappe. Das ist dann wieder ein Verbundstoff, der nicht gut trennbar ist, das muss man hinterfragen. So wie wir sie jetzt wahrnehmen, ist es in der Regel schon irgendwie ausgelotet, also ganz viel schon untersucht worden, ob das die richtige Lösung ist. Ich könnte natürlich hingehen und sagen, ich nehme jetzt für alles eine Blechdose. Eine Blechdose wäre gegen Feuchte gut. Es ist ein Wahnsinn, wie viel Energie, wie viel Umwelt ich verbrauche, um eine Blechdose oder eine Blechverpackung herzustellen. Deswegen sind ganz viele Hersteller ja weg von diesen Blechdosen. Heute hat sich herausgestellt, auch aus Ökobilanzgründen ist die Kunststoffverpackung die beste.
Papiertüte versus Plastiktüte, was sagen Sie dazu?
Ja, wenn ich die klassische Tragetasche mal nehme, um nach Hause zu gehen, ist laut zwei unabhängig voneinander abgelaufenen Ökobilanzen, die ich vorliegen habe, ist die Tragetasche aus Papier nahezu ähnlich von der Ökobilanz, aber etwas schlechter. Die Baumwolltasche, die man natürlich sehr häufig einsetzen kann, die muss über 30 Mal benutzt werden gegenüber einmal Tragetasche aus Kunststoff nutzen, damit sie ökologisch gleichwertig wird. Das ist schon eine Menge. Eine Jute-Tasche ist irgendwie über 130 Mal, ganz schlimm.
Gucke ich gerade mal in Ihrem Büro rum. Ich sehe da hinten eine Kiste mit Flaschen. Was ist das? Ist das Glas?
Das ist jetzt hier ein Limonadengetränk. Diese dickeren Flaschen, genau, die man wieder befüllen kann.
Was ist das, PET?
Ja, das ist PET, immer. Also das PET ist ein super, super Kunststoff für Flaschen mit CO2. Es ist eine Mehrwegflasche, die Sie nicht crunchen im Supermarkt, sondern die wirklich wieder gewaschen, neu etikettiert und befüllt wird. Zwei Varianten haben wir auf dem Markt und die dritte ist dann die Glasflasche. Und wenn ich Ihnen jetzt zitieren soll aus der Ökobilanz, dann kann ich Ihnen gleich sagen, wer gewinnt. Und das ist die 1,5 Liter PET-Flasche und bei weitem nicht die Glasflasche.
Wie ist es denn mit Biokunststoffen, die sich irgendwie selbst zersetzen oder irgendwann zerfallen?
Ja klar, es gibt schöne Biokunststoffe, wir forschen ja auch dran. Biokunststoffe möchte ich mal kurz unterteilen. Es gibt einerseits diejenigen, die zerfallen, die werden zu Kompost, die kann man tatsächlich verbuddeln und irgendwann sind sie weg. Dann gibt es die andere Ebene aber noch, die werden aus der Natur gewonnen. Das heißt, ich hole aus Holz oder Getreide oder Stängeln, hole ich die Kohlenhydrate, die wir ja auch essen können in der Regel, kann daraus auch Kunststoffe machen. Da muss ich auch sagen, dieses Thema hilft uns jetzt gar nicht bei der Umweltdiskussion, weil ich sage, ob ich es aus der Natur hole oder nicht, damit mache ich mich nur unabhängig von Erdöl. Diese biologisch abbaubaren Kunststoffe können schon eine Menge, wir werden immer besser. Aber soeben hatten wir diese Limonadenflasche uns angeguckt, diese Dichtheit gegenüber CO2 CO2. Das schafft noch keiner dieser biologisch abbaubaren Kunststoffe. Es ist sehr undicht sozusagen, auch wenn wir es nicht sehen können. Aber diese Flasche mit Kohlendioxid, Limo oder Wasser würde nach wenigen Wochen schon nichts mehr drin haben. Das ist also ein Aspekt, dass wir technisch noch nicht so weit sind. Auf der anderen Seite, ich bin nicht überzeugt davon, ob unsere Gesellschaft wirklich auf dieser Ex- und Hop-Mentalität wieder dahin entwickelt werden soll. Wir sind eine Gesellschaft, die schon sehr viel den Müll sammelt. Wenn da alles bioabbaubarer Kunststoff wäre, dann würden wir ja hingehen und das nur noch in die Umwelt schmeißen, weil wir sagen, das verrottet ja irgendwann. Das wollen wir auch nicht, denn er hängt erstmal in den Büschen, da kommen keine Mikroben gescheit dran, dann sieht das hässlich aus. Und bis das Teil dann irgendwann in der Sonne verrottet, klein gemahlen auf dem Boden und dann irgendwann von Mikroben aufgefressen wird, das dauert dann doch sehr lange. Also nein, ich glaube, wir würden es den Menschen zu leicht machen, alles in biologisch abbaubar umzuwandeln. Wir schmeißen Dinge, die wir für nicht wertvoll halten, einfach irgendwo hin. Ich glaube, dass am Mensch gearbeitet werden muss. Nicht unbedingt, dass wir es den Menschen noch leichter machen mit biologisch abbaubaren Kunststoffen.
Die Verbraucher sind also gefragt, wo immer es geht, auf Plastik zu verzichten. Leichter machen ihnen das die neuen Verordnungen und Gesetze, unter anderem der EU, die den Gebrauch von Einwegplastik verhindern wollen. Was das zum Beispiel für Hersteller oder Imbissbetreiber bedeutet, berichtet Wolfgang Brauer.
Die älteste Mainzer Imbissstube ist am Münsterplatz. Die Familie Silbereisen übernahm sie vor 37 Jahren. Angst vor einem Verbot von Einwegplastikgeschirr hat Mareika Silbereisen nicht.
Kundschaft sagt selber auch, es schmeckt halt besser auf einem normalen Teller als auf einem Pappteller oder auf einem Styroporteller.
So fragt Mareika Silbereisen die Kunden, ob sie direkt im Imbiss essen. Dann bekommen sie einen Porzellanteller und Besteck aus Metall. Denn Spülen ist für den kleinen Betrieb ohnehin günstiger, als ständig Plastikgeschirr nachzukaufen. Und für den Verkauf außer Haus könnte sie sich auch Alternativen vorstellen. Die gab es schon einmal.
Weil es unter Lebensmittel zählt, wird zu viel Lebensmittel weggeschmissen.
Kein Problem sind die Verpackungsverordnungen bislang auch für Sportvereine, sagen die Landessportbünde in Mainz und Stuttgart übereinstimmend. Einige Vereine, wie die TSG Heidelberg-Rohrbach mit 3.500 Mitgliedern, haben für Umweltschutz sogar eine eigene Agenda, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Müller.
Es fängt an bei der Vermeidung von Abfall bei Vereinsveranstaltungen, dass zum Beispiel es verboten ist, mit Plastikgeschirr und Plastikbesteck zu hantieren, das kauft man sich einfach nicht, da gibt es genügend andere Optionen. Bei größeren Veranstaltungen, da werden wir natürlich unsere Würste und unsere Steaks beim Fachhandel holen, die erst gar nicht einzeln verpackt sind.
Stattdessen besitzt der Verein normales Geschirr. Das wird nach Gebrauch einfach in der Vereinsgaststätte gespült. Den Umweltschutz umzusetzen, ist oft aber gar nicht so einfach, meint Vereinsvorsitzender Thomas Müller.
Das Thema Umweltschutz wäre einfach zu handeln für uns als Verein oder allgemein, wenn nicht jede Verordnung mit einer anderen Verordnung, die es dann betrifft, zunichte gemacht würde. Das ist eigentlich unser Problem. Die vielen Paragraphen, die einzuhalten sind, erschweren die Umsetzung und auch die Hygienevorgaben werden immer schlimmer, teilweise auch nicht mehr praktizierbar und es verhindert manchmal auch eine sinnvolle Lagerung und auch eine sinnvolle Reduzierung von Verpackungsmaterialien.
Plastikverpackung versus Hygiene ist auch ein Thema für die Firma Silver Plastics in Troisdorf bei Bonn mit 180 Mitarbeitern. Sie stellt Verpackungsschalen für Fleisch her. In einer riesigen, zwei Fußballfelder großen Produktionshalle der Firma stehen 5 Extruder. Sie spucken rund um die Uhr riesige Bahnen mit aufgeschäumtem Kunststoff aus. Dazu wird im Produktionsprozess ein Gas in das Plastik eingeschossen. 95% der Verpackung sind am Ende Luft. Aus den Plastikbahnen werden dann Schalen für die hygienische Verpackung von Fleisch gepresst. In den vergangenen Jahren hat der Absatz der Schalen von Silver Plastics stark zugenommen. Der Grund: Es gibt immer mehr Supermärkte, die abgepacktes Fleisch anbieten. Doch seit Ende 2018 ist der Umsatz zweistellig gesunken. Sebastian Krämer ist im Unternehmen Leiter Marketing und Produktmanagement.
Was sich bei uns geändert hat, ist eine extrem zurückhaltende und verunsicherte Kundenvorgehensweise. Sprich, wir haben ganz, ganz wenig neue Projekte oder Investitionen. Im Moment ist quasi ein Investitionsstopp, weil keiner weiß, was wird jetzt kommen, was passiert gerade. Und wir haben natürlich auch Rückgänge zu verzeichnen. Auch da stellt sich keiner bei sich das Lager voll mit Waren, wo nicht ganz klar ist, werde ich die zukünftig noch benutzen. Und das ist natürlich für uns schon eine Entwicklung, die, ich würde noch nicht sagen gefährlich ist, aber in die Richtung geht.
Dabei unterstützt die Firma ihre Kunden noch. Sie übernimmt die neue Zertifizierung, die seit dem 1. Januar 2019 nötig ist. Auch die Mitarbeiter sind über die Plastikverbotdiskussion beunruhigt.
Nimmt schon einen mit, Die Zukunftsaussichten stellt man natürlich in Frage, ob das alles so sicher ist. Also man verfolgt schon das Thema.
Und es ist eigentlich schade, dass die Vorurteile entstanden sind und dass es nicht genug Leute gibt, die den Endkunden aufklären.
Haben Sie Angst um Ihren Arbeitsplatz, wenn die Diskussion so
weitergeht? Nein, ich glaube nicht, dass Plastik oder Kunststoff, wie man sagt, irgendwann komplett aus der Welt verschwindet. Ich glaube schon, dass mit der Zeit die Leute aufgeklärt werden und dass auch eine Gegenbewegung zustande kommt. Es dauert halt nur. Alles kostet Zeit.
Die Mitarbeiter stört vor allem, dass ihre Produkte mit Wegwerfgeschirr in einen Topf geworfen werden. Die Plastikschalen für Fleisch landen normalerweise nicht im Wald und in den Flüssen, sondern werden direkt in der Küche oder am Grillplatz entsorgt. Aber auch ihnen droht genauso ein Verbot aus Brüssel, wenn die Produkte in die falsche Kategorie geraten. Dabei erfüllen die Schalen eine wichtige Funktion. Wenn es sie nicht gäbe, würde viel mehr Fleisch verderben, müsste weggeworfen werden und so die Umwelt auch belasten. Die aktuelle Diskussion um ein Plastikverbot verhindert aus Sicht von Sebastian Krämer auch, dass neue, recycelbare Kunststoff entwickelt und neue Recycle-Verfahren gefunden werden.
Die Verpackung ist in der Regel nicht das Problem, sondern die Lösung des Ganzen. Eigentlich muss man sich viel mehr mit dem Thema Kunststoff und Verpackung im Detail beschäftigen und es nicht direkt anfangen zu verteufeln. Die Verpackung kann eine ganze Menge. Gerade in unserem Bereich könnte man es Funktionsverpackungen nennen. Unsere Verpackung macht einen Job und dieser Job muss mehr gewertschätzt werden.
Mit Alternativen zum Einwegplastik beschäftigt sich auch Pierre Sauer von der Unternehmensberatung Weinstephan. Er entwickelt beispielsweise gemeinsam mit Kunden aus dem Lebensmittelhandel alternative Verpackungen. Ich habe ihn darum gebeten, mit mir in die Zukunft zu blicken. In 5 oder auch 10 Jahren. Worauf werden wir unser Mittagessen am Imbiss essen und worin unseren Latte-to-go transportieren?
Man kann sich gut vorstellen, dass es einmal im Bereich der Enzymforschung Weiterentwicklungen gibt. Gerade in Frankreich sind hier führende Institute dabei, die Verpackung mit Enzymen zu versehen, die sich dann auflösen. Das ist natürlich sehr weit gedacht in Zukunft. Man weiß nicht, ob das in 5 bis 10 Jahren der Fall ist. Aber letztendlich gibt es da Forschungen, dass man sagt, am besten wäre es ja eigentlich, wenn das Plastik sich irgendwann selbst zersetzt. Aktuell merkt man schon, dass eher auf Alternativmaterialien umgemünzt wird. Im Bereich Kartonagen, dass es hier Weiterentwicklungen gibt, Papiere, die hier weiterentwickelt werden, um einfach Plastik zu vermeiden, was momentan das Kernziel von allen in der Wertschöpfungskette eigentlich ist.
Sie haben selbst auch mit verschiedenen Materialien gearbeitet?
Richtig, also wir haben jetzt als erste im Fallschachtelbereich von 12 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten bei einem deutschen Großflächendiscounter einen Graskarton gelauncht. Und dabei ging es insbesondere darum, den Plastikanteil deutlich zu reduzieren und auch den Kartonanteil entsprechend so umzustellen, dass er einen bis zu 25% Grasanteil enthält, was aus regionalen Flächen stammt, in der Regel Ausgleichsflächen, die auch nicht gedüngt sind. Und das ist so ein erster Ansatz im Bereich Bio, wo man eben momentan testet, ist der Verbraucher bereit, auch das entsprechend mitzutragen und zu fördern, dass man die Sortimente ausbauen kann.
Sind uns denn andere Länder voraus, wenn es darum geht, alternative Verpackungskonzepte voranzubringen?
Man merkt beispielsweise, dass die Schweiz schon weiter ist, wenn es darum geht, dass der Kunde auch versucht, mehr auf schlechte Kunststoffverpackungen und Plastikverpackungen zu verzichten. Hier muss er sich einen Sack kaufen, der nennt sich Kehrichtsack. Der kann in der Regel die ganzen Shampooflaschen, alles was in diese Richtung geht, kann er beim Händler zurückgeben. Und alles andere muss er eben in diesen Sack entsorgen, den er sich kaufen muss, weil der Sack eben Geld kostet, ist er da schon von vornherein eh bereit zu sagen, jetzt versuche ich mal auf die eine oder andere Verpackung zu reduzieren, was meinen eigenen Geldbeutel betrifft. In Frankreich ist es genau andersrum, da sagt man, was kann denn der Verbraucher dafür? Die Industrie bringt doch die schlechten Verpackungen in Umlauf und da werden letztendlich die schlechten Multilayer-Verpackungen, die sich nicht recyceln lassen. Hier sagt Frankreich ganz klar, das ist eine schlechte Verpackung und die wird dann auch entsprechend bestraft. Der Industriebetrieb muss eine deutlich höhere Gebühr dafür bezahlen, sodass er gewillt ist, vielleicht Alternativen zu suchen oder darauf zu verzichten. Und das sind auch wieder Sanktionen Richtung Industrie, wo man mit kurzen Stellschrauben auch von staatlicher Seite natürlich in Deutschland erstmal viel bewegen würde und die Wertschöpfung nochmal in Frage stellen und vor allem Richtung Innovation treiben würde und Alternativstoffe.
Staatliche Unterstützung und Förderung würde helfen, sagt der Unternehmensberater Pierre Sauer, um die Verpackungsflut einzudämmen und Innovationen zu fördern. Aber ganz klar ist auch geworden, dass am besten und schnellsten und auch am günstigsten hilft, wenn jeder Einzelne versucht, so oft es geht, auf Plastik zu verzichten. Das war Geldmarktmeinung mit Sandra Kollnick.